die endgültige Merchandisierung des Buchmarkts.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hansa Rauschen. Heute soll es um Merch gehen, also um alles, was in den sogenannten Non-Book-Sektor fällt. Also alles, was eigentlich kein Buch ist, aber trotzdem in Buchhandlungen verkauft wird und da so unter die Leute gebracht wird. Und auch ein Segment, in dem einfach immer mehr Verlage mitmachen oder versuchen mitzumachen. Aber bevor Florian und ich dem heute nachgehen, frage ich dich erstmal, Florian. Hallo übrigens.
Hallo.
Was war denn der letzte Non-Book-Artikel, den du in einem Buchladen gekauft hast?
Kein Buchladen, aber Non-Book liegt nicht lange zurück. Ich habe erst vor ganz kurzem bei so einem Stand beim Open Mic von Zeitschriften mir von meiner sehr geliebten Literaturzeitschrift Bellatriste eine Cap gekauft. Und das ist wirklich lustig, weil ich bin so die Endmoräne des Cap-Tragens, weil ich niemals in meinem Leben, also keine Ahnung, das mache ich selbst in der Wohnung nur, wenn Frau und Kind weg sind und mach die Rollläden runter und verklebt das Schlüsselloch, weil ich echt so endbescheuert aussehe mit Cap, dass ich gar nicht weiß, aber ich besitze inzwischen ungefähr 4 Literaturkappen. Die Literaturkappe ist sehr im Kommen und ich habe alle möglichen. Ich habe, keine Ahnung, von Literaturzeitschriften, von Verlagen. Ich habe da einiges angesammelt, was wirklich keine Ahnung wieso.
Boah, da bin ich jetzt echt überrascht. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du so ein Merch-Opfer bist. Aber okay, da sprechen wir dann später nochmal en Detail drüber. Aber wenn wir jetzt einfach generell jetzt mal darüber sprechen, dass es eben diese ganzen Produkte gibt, die irgendwie buchassoziiert sind oder assoziiert genug, dass sie in Buchhandlungen verkauft werden. Da habe ich gedacht, ja, wie ist denn eigentlich der Stand heutzutage? Es gibt ja Buchhandlungen, in denen man mehr davon findet und die, in denen man weniger davon findet. Und ich habe jetzt einfach mal so eine kleine Feldforschung betrieben. Ich bin in einer großen deutschen Stadt in einen großen Filialisten gegangen, also eine Filiale von einer großen Buchhandelskette. Und ich habe mal so ein paar Fotos gemacht davon, welche Tische ich passieren musste, bevor ich überhaupt einen Tisch mit Büchern gefunden habe. Und soll ich dir das einfach mal referieren, Florian, welchen Weg ich mir da bahnen musste?
Ja, bitte.
Okay, also. Es geht los mit, ich muss hier, das sind wirklich sehr viele Bilder, kann ich schon mal ankündigen. Der erste Tisch wirklich am Eingang, auf den ich gestoßen bin, war ein Tisch, der da hieß Weihnachten. Und da ist einfach alles, was zu Weihnachten gehört. Kein einziges Buch, aber Kerzen, Christbaum, Schmuck, Dinge, die man so zum Schmücken benötigt. Nächstes Regal direkt daneben, Süßes für die Weihnachtszeit. Ein Regal voller Süßigkeiten. Thematisch Weihnachten angehaucht. Daneben ein Tisch voller Adventskalender. Daneben mehrere dieser Drehteile, in denen ganz viele Karten sind. Daneben noch ein Tisch, der süße Kleinigkeiten heißt. Ein Tisch voller Süßigkeiten. Diesmal aber nicht Thema Weihnachten, sondern einfach Thema das ganze Jahr. Daneben ein Regal, ich muss es dir einfach zeigen, Florian, ein Regal, was komplett aus Merchandise zu der Figur des Grinch gehört. Da gibt es ja einen Film zu, aber eigentlich ist es ja ein Buch von Dr. Seuss. Ganzes Regal mit Kram, komplett grün. Dann nächstes Regal, beziehungsweise nächster Tisch, schon wieder Sachen für Weihnachten. Diesmal aber geht das ein bisschen mehr in die Richtung Wein, Tassen, Olivenöl. Geht noch weiter. Thementisch Frida Kahlo. Alles zu Frida Kahlo, aber kaum Buch dabei. Nächster Tisch. Wieder Süßigkeiten, aber diesmal unter der Überschrift alles für den Adventskalender. Nächster Tisch. Partyspiele für junge Leute und Erwachsene. Nächster Tisch. Lieblingsspiel des Monats. Nächster Tisch. Achtung, ist noch nicht vorbei. Nächster Tisch. Alles, was man so, allen so Kram, den man für sein Büro oder Schreibtisch braucht oder auch nicht. Und dann habe ich endlich einen Tisch mit Büchern gefunden.
Dann kam so der Tisch mit der Gesamtausgabe Paul Celan oder so.
Ja, ja, genau. We can only wish. Dann kam natürlich der Tisch mit den ganzen Romance-Büchern und irgendwo in der hintersten Ecke habe ich ein Hansa-Buch gefunden.
Aber Emily, du hast ja das jetzt alles sehr schön vorgetragen und du guckst diese Fotos richtig an, wie man entsetzt auf etwas starrt. Irgendwie hörte ich da so einen Tonfall von kultureller Empörung. Was ist los?
Ja, das ist jetzt eben die Frage, was ist los? Also dem wollen wir ja nachgehen. Wie finden wir das eigentlich, dass in Buchhandlungen mittlerweile immer mehr dieser sogenannten Non-Book-Artikel verkauft werden? Auf der einen Seite, genau, will man sich da so drüber empören, weil man irgendwie denkt, wo sind denn die ganzen Bücher? Das sollte doch irgendwie Hauptinhalt dieses Ladens sein. Auf der anderen Seite liegt natürlich auch auf der Hand, warum die Buchhandlungen immer mehr auf diese Produkte setzen, weil sie wahrscheinlich mit nur Büchern einfach nicht mehr genug Umsatz machen oder weil sie entdeckt haben, dass diese anderen Produkte auch einfach ein gutes Zusatzgeschäft sind. Ich habe da auch mal versucht, eine Zahl rauszufinden. Ich habe jetzt wirklich nur eine von 2018. Das ist ein bisschen blöd, aber da muss man sich gedanklich einfach mehr draufschlagen. Die Entwicklung geht ja immer höher. 2018 lag bei Thalia der Umsatz bei diesen Non-Book-Produkten bei 35%, was ja eine irre Zahl ist. Und dann versteht man auch sofort, warum man da mehr und mehr ausbaut und anbietet. Und gerade auch bei diesen Filialisten ist es ja auch so, dass die manchmal auch in kleineren Städten sind, in denen viele andere Geschäfte schließen. Und ich glaube, dann kommt dem auch so eine Ersatzfunktion zu. Also wenn es irgendwie keine Spielwarenhandlung mehr gibt oder keine Papeterie, dann findet man das einfach eventuell in der Buchhandlung, die dann auch mehr zu so einem Kaufhaus
genau wird. Und das ist ja erstmal gar nichts Schlimmes. Du hast das jetzt auch so gesagt, als würde damit nur ausgeglichen der schrumpfende Umsatz mit Büchern. Zumindest für Thalia stimmt das ja gar nicht. In einer stagnierenden Branche ist Thalia ja tatsächlich total interessant. Ein extrem erfolgreiches Unternehmen mit vielen klugen Entscheidungen von Multi-Channel-Verkäufen, dass sie eben nicht nur auf Ladenflächen anbieten, sondern inzwischen total interessanten, wirklich erfolgreichen Online-Shop haben, dass sie in andere Geschäfte reingehen und da einzelne kleinere Ladenflächen machen, dass sie guten stationären Buchhändlern anbieten, bei ihnen einzelne Aufgaben zu übernehmen. Das ist jetzt gerade eine ganz große neue Sache, dass sie immer mehr Buchhandlungen übernehmen, die keine Erbinnen finden und so weiter. Wenn ich im Feuilleton arbeiten würde, würde ich ja über Thalia alleine, weil das so interessant ist, was Thalia für den deutschsprachigen Markt und die deutschsprachige Kultur des Lesens bedeutet, einen großen, großen Text schreiben. Und in diese Sache hinein, würde ich sagen, ist das ja nur der Ersatz von etwas Zusätzlichem zum Buchgeschäft. Es gibt das Buchgeschäft und dazu wird jetzt eben noch aller möglicher Kruscht, der in aussterbenden Innenstädten sonst nicht bedient wird, bedient.
Und das prinzipiell finde ich ja gut, weil dann haben die Leute, die da wohnen, natürlich immer noch einen Ort, an dem sie irgendwie diese Dinge kaufen können. Aber ich meine, wir verkaufen ja vor allem Bücher. Kommen wir gleich auch noch zu, ob wir nicht doch auch noch was anderes verkaufen. Aber wir verkaufen ja vor allem Bücher hier bei Hansa. Und hast du nicht Sorge, dass jemand denkt, ach, jetzt mal wieder schön eine Buchhandlung und dann in so einen Laden geht und dann am Ende vielleicht ein bisschen stöbert, aber nicht mit einem Buch rausgeht, sondern mit, naja, ich habe ja gerade vorgelesen, was es alles gibt. Merch zum Thema Grinch zum Beispiel.
Genau, und es geschieht ja auch auf jeden Fall, denn häufig sind das ja, glaube ich, so spontane Geschenkkäufe, die davonstatten gehen oder so kleine Mitnahmekäufe. Ich finde eigentlich eine total interessante Sache als Vergleichsmatrix. Vor ein paar Jahren muss auch die Museumswelt vor ähnlichen Entscheidungen gestanden haben, dass die auch Lust hatten, irgendwas zu verkaufen oder dass Leute clevere Ideen, Kaspar König, auf die Idee kamen, da Shops anzulegen. Ich bin unglaublich gerne in Museumsshops, die ja eigentlich auch das Gleiche machen, dass die Quatsch verkaufen, Teebeutel mit Frida Kahlo drauf oder so. Aber in so einer Aura von relativ wertig, hochkulturell. Da sind dann total schöne, besondere Kunstbände und so weiter. Postkarten, die ich mir kaufe und nie verschicke und so weiter. Eine relativ hochkulturell kodierte Buchhandlungswelt. Während der Kruscht in den Innenstädten in solchen Läden, ja komischerweise, das sind ja alles so Puschel für 80 Cent, die man sonst bei Nanunana kaufen könnte.
Ja, ich glaube, also ich würde auch denken, es gibt einen großen Unterschied bei, oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in so einen Museumsshop, ne? Gehst du da auch rein, wenn du nicht in einer Ausstellung warst?
Also ich glaube, das ist in meinem Leben schon geschehen.
Ah, okay.
Ja, gibt so eins am Deutschen Museum, da komme ich öfter vorbei.
Stimmt, das ist ein sehr großer Laden.
Genau, und total der Gute, der so komisches Physikzeug hat und so. Und den finde ich tatsächlich auch als so eine Art sehr guten Geschenkartikelladen.
Ja, das ist so ein Design-Concept-Store eigentlich, ne? Der zufällig an einem Museum hängt. Aber trotzdem würde ich zumindest bei mir sagen, also in 95% der Fälle, in denen ich in einem Museumsshop war, war ich vorher immer in irgendeiner Ausstellung und dachte dann so, und jetzt belohne ich mich. Das ist wie so der Lohn nach getaner Arbeit, dass man da jetzt noch so ein Notizbuch sich mitnimmt oder irgendwie einen Magneten oder was auch immer einem dann da in die Hände fällt. Und das ist, finde ich, ist ja schon ein Unterschied dann zu der Art, wie jetzt zum Beispiel in Filialisten diese Produkte angeboten werden, weil es ist ja nicht so, dass man sozusagen erst irgendwie den Buchkauf durchläuft oder so und quasi dann sagt er nach getaner Arbeit und die Arbeit war dann meinetwegen das eher hochkulturell kodierte Produkt Buch und da noch gönne ich mir jetzt auch noch so einen Stift mit so einem Puschel am Ende, sondern da glaube ich, genau, ich glaube, da funktioniert es tatsächlich einfach tatsächlich eher als so Multi-Warenhaus mittlerweile auf eine Art, oder?
Ja, und auf eine ganz geschickte Art und Weise. Bei Thalia wurde ja auch viel darüber geredet, dass die eben dieses Young Adult total abholen und unter anderem auch mit der Doktrin, dass die Leute und gerade junge Leute, Jugendliche, die in unseren Städten oft keine Orte finden, nicht vertreiben, dass es teilweise tatsächlich Bookstores gibt und Ladenflächen, auf denen Leute endlos rumhängen und gleichzeitig dann auch noch verschiedenste Konsumwünsche getriggert oder vielleicht auch befriedigt werden, keine Ahnung. Das ist total geschickt und das ersetzt, glaube ich, viel, was sonst nicht geschieht. Dass es teilweise natürlich so eine harte Chibuisierung gibt, dass da so einfach wirklicher Quatsch verkauft wird, ist vielleicht jetzt meine hochkulturelle Brille, dass ich manche Sachen total doof finde. Aber erstmal finde ich das gar nicht schlimm, solange nicht die Bücher komplett aus dem Tempel vertrieben werden.
Und das fand ich, was gerade stimmt, voll das gute Stichpunkt von dir, was die jüngeren Leute angeht, weil das finde ich ist ja wirklich, also jetzt haben wir es irgendwie neben Museen gestellt, das ist irgendwie auch unfair, das miteinander zu vergleichen, aber ich finde auch, dass gerade in den letzten Jahren durch auch diesen Boom von Romance diese Buchhandlungen extrem gut ihre Zielgruppe verstanden haben und da auch schnell drauf reagiert haben. Und das bewundere ich auch total. Also sei es, dass die irgendwie auch Social-Media-Kanäle total aktiv bespielen und irgendwie wissen, wen sie da erreichen oder genau wie du sagst, sei es, dass sie dann irgendwelche Leseecken oder Inseln einrichten oder extra Tische bauen oder manchmal, ich habe auch schon ganze Regale oder Ecken gesehen, die sich sehr konkret Verlagen widmen, die nur diese Bücher verkaufen. Da habe ich auch das Gefühl, da hat man irgendwie sehr früh einen Trend antizipiert. Genau, finde ich auch eine Mega-Leistung, die da stattgefunden hat.
Ja, und vielleicht tun das ja in Wahrheit auch viele andere Buchhandlungen und in Wahrheit auch die Verlage, die eben dann für ein hochkulturelleres Publikum auch Sachen immer cozier und schöner und angenehmer zum Verweilen machen. Also, keine Ahnung, wenn ich bei Dussmann in Berlin bin, was ich gerne bin, was eine Buchhandlung ist, die mir irgendwie von meinem Temperament her total behagt, weil es ganz, ganz viel gibt. Gleichzeitig finde ich da auch total schön, dass es dann schöne Notizbücher oder so gibt, die eben dann so meine Puschel und mein Schibo-Zeug sind quasi. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung darüber, dass Verlage sich ganz stark damit beschäftigen, Sachen angenehm und so identifikatorisch nice zu machen. Und der Merch ist ja längst eingedrungen in die Hochkultur. Das ist ja eben nicht mehr. Es gibt nicht nur den Chibo-Non-Book-Merch, sondern es gibt auch andere Formen davon.
Ja, vor allem eigentlich muss man da ja auch ein bisschen unterscheiden. Also Non-Book sind ja einfach diese ganzen Artikel, die, wie es der Name schon sagt, einfach keine Bücher sind. Aber Merch impliziert ja für mich zumindest, also ganz ursprünglich waren das ja eher so begleitende Produkte, die eher so als Werbung mitfunktioniert haben. Dass man auf irgendeine Sache, also sei es Film oder Musik oder irgendwas aufmerksam macht oder Buch, indem man auch andere Sachen hat, die irgendwie das Motiv wiederholen. Und das hat sich aber ja so ein bisschen verselbstständigt, dass man diese Sachen heutzutage auch kaufen kann und die nicht nur irgendwie umsonst verschickt werden oder angeboten werden. Und also ich finde so in der Musik oder vielleicht auch im Film, aber vor allem in der Musik ist das ja so total etabliert, dass es so Band-T-Shirts gibt und so Merch-Stände und dass man sich sowas auch kauft, weil man sich damit identifiziert und vielleicht auch stolz ist, damit irgendwie anzuzeigen, dass man zu einer bestimmten, meinetwegen, Subkultur oder gehört. Und in unserer Branche, also jetzt wirklich explizit in der Literaturbranche, finde ich, ist das schon aber eine eher neuere Entwicklung, oder? Dass wirklich auch konkret über so Produkte nachgedacht wird, die wirklich sehr konkrete Buchprojekte begleiten.
Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, dass die Verlage erst darauf reagieren. Was es natürlich schon lange gibt, ist absolut identifikatorisch so ein lebensstilartiges Lesen. Also gibt ja immer die berühmten Beispiele, dass die Jungs kurz nach Leiten des Werther sich nicht nur irgendwie gelbe Westen anzogen wie der junge Werther, sondern sich teilweise sogar suizidierten, um dem Buch so richtig nahe zu kommen. Und das gibt's natürlich ganz, ganz viel, dass das so richtig in so Auftreten, Habitus, Kostümierung und so weiter einkehrte, dass man bestimmte Bücher, bestimmte Stile und so weiter imitierte. Aber dieses, dass Verlage sehr, sehr bewusst daran arbeiten, einen Verlag groß zu machen, das ist der zweite Punkt danach, aber der erste Punkt ist, dass auch einzelne Bücher und Romane und so weiter, dass es plötzlich zu A Little Lie von Yana Gihara auch lässige T-Shirts und Totebags gab, ist schon ein Phänomen, das mir auch erst seit ein paar Jahren auffällt.
Also ich finde, das ist ein super Beispiel. Ich finde, das ist eins, was einem irgendwie auch sofort einfällt. Ich musste aber auch beim Nachdenken über diese Folge sofort an die Taschen vom New Yorker Magazine denken, die ja jetzt seit mittlerweile irgendwie 10 Jahren einfach inflationär einem überall begegnen. Man hat die bekommen, wenn man das Abo abgeschlossen hat. Und also nicht wenige werden das Abo sicher abgeschlossen haben, um so eine Tasche zu kriegen und dann sofort wieder abbestellt, weil wer kann Herr dieser wöchentlichen Magazinflut werden? Ich nicht, reveale mich, habe das auch wieder abbestellt.
Ja, was?
Ich habe es nicht gepackt.
Ja, aber jetzt ist die Frage, was wollen denn die Leute zeigen, wenn sie mit einer New Yorker Bag rumlaufen, wenn Luisa Neubauer eine Suhrkamp-Wissenschaft-Kappe auf hat, viele, viele solche Beispiele, die Delphi Cap von dem Magazin, das bestimmt auch Leute als Kappe haben. Die
oder du mit deiner Bellatrist-Kappe.
Oder ich mit meiner Bellatrist-Kappe, die ich dann zu Hause heimlich in der Badewanne aufziehe.
Aber ja, sag mal, hast du eine These? Warum? Warum will man diesen Merch? Warum will man mit dem in der Welt rumlaufen draußen?
Na, ich glaube, der große Witz ist tatsächlich, zu einer Gruppe, zu einem Milieu zu gehören. Und zwar zu hochinformierten Leuten, die einen bestimmten Lebensstil, in dem eben auch Lesen und Intellektualität und ein ganz bestimmter Esprit. New Yorker ist sozusagen schon fast ein bisschen abgesunken, das ist sehr allgemein.
Ja.
Und das andere ist natürlich auch noch Checkertum, dass die Leute dann erkennen, wow, Theresia Enzensberger hat die N+1-Kappe auf zu dem total coolen New Yorker Magazin. Und da gibt es dann Leute, die das erkennen, es gibt Leute, die es nicht erkennen. Und das macht natürlich Spaß. Das ist ja überhaupt der Spaß und die schöne Freude an Mode selbst. Der Witz ist nur, dass jetzt wird sie plötzlich nicht mehr von Modelabels bedient, sondern von Verlagen.
Aber genau, das, also da finde ich, kann man ja auch einen interessanten Unterschied machen. Also das eine ist zum Beispiel ein T-Shirt zu einem Buch wie Ein wenig Leben oder woran ich auch denken musste, gut, das ist immer fies, das zu nehmen, weil das so ein Phänomen für sich ist. Aber Harry Potter, ich war kürzlich irgendwo am Flughafen in London und da gab es so einen Harry Potter Laden. Da bin ich mal reingelaufen, ich dachte, das ist irgendwie interessant. Und der ganze Laden besteht einfach nur aus Merch zu Harry Potter. Also du, da gibt es nicht nur ein T-Shirt, da gibt es einfach alles, ne? Alles. Eine Themenwelt quasi. Und da dreht es sich aber dann sehr konkret ja um ein bestimmtes Buch und um einen bestimmten Inhalt, um bestimmte Figuren. Aber gibt es einen Unterschied, findest du, zwischen Merch, wie ich ihn gerade beschrieben habe, und dem, wie du ihn gerade beschrieben hast, nämlich New Yorker, also der Verlag produziert seine eigene Tasche. Oder du hast ja auch schon die SDW Cap erwähnt. Nachdem Suhrkamp damit kam, ist Kiwi nachgezogen mit ihren Badeschlappen. Ist das, findest du, man kann da eine interessante Trennung ziehen? Oder sind das zwei verschiedene Dinge?
Naja, ich glaube, also eigentlich viel distinktiver Konsum erzählt ja auch ganz viel über eine Mittelschicht, der echt langweilig ist und die in Wahrheit immer noch, auch in der Abstiegsgesellschaft, total viel Geld in der Tasche hat. Also Leuten was aus der Manna-World am Wiener Hauptbahnhof mitbringen, wo es diese Manna-Waffeln gibt in 800 verschiedenen Ausformungen und irgendwelche Produkte damit. Das ist halt echt lecker. So, ja, aber trotzdem, das ist ja quasi das Präsent für den gelangweilten Onkel, der auch mal einmal in Österreich war oder so, ja. Und ich finde ganz, ganz viel total hoch ausdifferenzierte, distinktive Warenwelt erzählt eben vor allem von einer extrem gelangweilten, immer noch satten Mittelschicht. Und hochspezialisierte Modeentscheidungen erzählen wiederum tatsächlich ja noch vom Individuum. Denn meine Tante wird mir keine SDW-Kappe schenken oder so, sondern das ist jetzt so ein Checkertum, dass ich mich für so Sachen interessiere, für Verlage, also für die Wand hinter der Wand quasi. Das ist komplizierter als so ein total allgemeines Harry Potter-Fantum oder so. Und das ist natürlich der große Spaß daran, dass man feinere Codes eigentlich fast nur selbst eingehen kann und dadurch viel, viel individueller ist und so weiter. Und das erkennen eben Verlage in den letzten Jahren. Das war ja auch super lustig in diesem kleinen Merch-Streit von Suhrkamp und Kiwi, als Kiwi dann die Badeschlappen und damit eine schöne alte Popkultur-Idee vielleicht von ihnen dagegen stellte. Da haben die wunderbar damit gespielt, dass es eben Leute gibt, die Bock darauf haben, sich super gut auszukennen und nicht nur, keine Ahnung, Kracht oder von Uslar oder so toll zu finden, sondern sogar den Verlag dahinter irgendwie zu kennen und einschätzen zu können.
Und glaubst du, dass jeder Verlag jetzt einfach mal Merch raushauen sollte? Sollten wir jetzt auch mal so einen Hansa-Pullover anbieten? Oder glaubst du, ist STW einfach irgendwie so ikonografisch auf eine Art und dann hat Kiwi irgendwie lustig dieses Gegending gemacht? Ist das damit eigentlich durch? Oder sollten wir jetzt alle, ich meine, das eine, was du gerade beschrieben hast, sind natürlich eben diese Codes und die Zugehörigkeit, die man damit signalisiert. Gleichzeitig verkauft der Verlag, also der Verlag macht damit ja auch Geld. Also ist das eigentlich eine Einnahmequelle, der wir uns jetzt mal konzentrierter widmen sollten?
Ja, also Also auch wenn es jetzt ein paar SDW-Kappen gibt oder so, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig so in den Säulendiagrammen zur Jahresbilanz neben der Angela Merkel-Biografie
Langzeitstrategie.
Oder ich weiß nicht, was bei Surkamp ist, voll fies, dass ich jetzt so ein Kiwi-Beispiel habe. Aber Entschuldigung, das war nicht mal bösartig gemeint. Aber also ich glaube nicht, dass das im normalen Geschäftsvolumen, es wäre ein sehr kleines Geschäftsvolumen, wenn Merch tatsächlich auf so eine Art und Weise an Direktkunden weitervertrieben eine wirklich relevante Nummer wäre.
Also ist das eher ein Bubble-Phänomen, was man auch eher so für sich und so ein paar Happy Few produziert und jetzt nicht?
Ja, aber andererseits, Verlage glauben ja daran, es ist immer interessant, dass sich da zwei Wahrnehmungen brechen, Verlage glauben ja nach wie vor daran, und in Deutschland haben sie damit zum Teil auch recht, weil Buchhandel immer noch ziemlich individualisiert ist, dass Markenbildung sich lohnt, dass Verlage erkennbare Programme haben in einem System, in dem Redakteurinnen Entscheidungen treffen, Buchhändlerinnen Entscheidungen treffen, vorgefiltert werden, tatsächlich Leute sich mit Verlagen auskennen können. Und es gibt natürlich auch immer noch eine intellektuelle Leserschicht, die sich auch auskennen kann. Und deswegen ist es natürlich super cool, diese Marke zu schärfen, mit ihr zu spielen und so weiter. Und die harte Sache mit dem Hansa-Pullover ist natürlich, ganz plötzlich, das ist wie sich zu trauen, in der Klasse sich als Klassensprecher zu melden, als Klassensprecherin. Davor sollte man sehr genau überlegen, ob man ikonisch genug Kraft hat, dass die Leute überhaupt sagen, hey, du bist ikonisch, auf dich kann ich mich beziehen und so weiter. Und Surkamp hatte eben genau diesen Ruf in Deutschland. Kiwi hat super lustig damit gespielt. Ich glaube, andere können das schon auch, aber sie brauchen sehr gute Ideen, weil die allermeisten sind natürlich trotzdem irgendwie diffuser, würde ich sagen. Und diffus ist ganz schlecht, glaube ich, um cool und einmalig zu sein.
Was ja auch nicht so einmalig ist, aber was irgendwie auch zu diesem ganzen Themenkomplex gehört, ist, also jetzt haben wir ja über das spitzeste Merch überhaupt der Branche gesprochen, nämlich halt irgendwie Cap von Surkamp und Schlappen von Kiwi. Aber es gibt ja auch das so allgemeinste und breiteste, was ich an gar nichts bindet, was eigentlich einfach nur sagt, ich lese gerne. Es gibt ja allerlei so Tassen und Stifte und T-Shirts und ganz viel anderes, auf dem dann einfach irgendwie was steht, wie I love books oder I love reading oder you can find me in my happy place und dann ist da eine Person hinter einem Buch oder so. Hast du da irgendwie auch Gedanken zu? Das gehört ja auch zu diesem ganzen Thema bücherassoziierte Produkte.
Ja, lustigerweise hatte ich in letzter Zeit auch ziemlich viel damit zu tun, obwohl ich, glaube ich, nicht der Stammkunde dieser Sache bin, mit so T-Shirts, auf denen so eine Kaffeetasse und hey, Bookie steht. Aber ich war viel auf Etsy, der handcrafted Webseite für Leute, die eigentlich nicht so sind wie ich. Und auf dieser Webseite aber habe ich nach was Bestimmtem gesucht, weil es vor so ein paar Jahren mal so eine sehr coole Initiative in meinen Augen gab, die genau wieder hochindividualisierten Merch machte, nämlich die heißen so Minor irgendwas, Minor Canon, und die machen Kappen, die jeweils als Logo haben, die Originalschriftzüge von berühmten Autorinnen. Also da steht dann so Rachel Cusk, genau wie auf dem britischen Cover. Und sowas Spezialisiertes finde ich Dödel total toll und wollte das unbedingt suchen, obwohl ich die Kappe ja niemals anziehen würde, wie gesagt. Und dann war ich halt viel auf Etsy und da stehst man dann die ganze Zeit echt auf so, keine Ahnung, lange Unterhosen, bei denen auf jedem einzelnen Zehen ein Wort von Book steht und kleiner C passt da nicht mehr. So ungefähr. Und meine Theorie wäre natürlich, dass es wieder um so Ausdifferenzierung geht und dass das jetzt eine andere Leserschicht, ein anderes Lesermilieu ist, die erstmal einfach so total Lust haben zu zeigen, dass sie sich ganz grundsätzlich interessieren. Das ist ein bisschen eher so der Einmonats-Lesekreis, der irgendwie ein bisschen am Thema dran ist, aber eben nicht die Guru-Sekte. Oder was sagst du dazu?
Ja, also ich glaube, das trifft es natürlich, weil es natürlich eben einfach viel breiter und weniger spezialisierter ist und man sich da einfach nur ganz generell quasi dazu bekennt, dass man gerne liest. Allgemein finde ich das aber erstmal prinzipiell schön, weil irgendwie, also ich weiß es einfach nicht, aber ich gehe davon aus, dass es in den letzten Jahren sehr viel mehr zugenommen hat und dass in den 60er Jahren Leute nicht unbedingt mit so einem T-Shirt rumgelaufen sind, was viele verschiedene Gründe hat, aber sicherlich auch einen Grund hat, damals hatte, dass das Buch als Kulturprodukt noch auf eine andere Art hochgehalten wurde und man gar nicht sich oder anderen noch versichern musste, dass man irgendwie gerne liest. Das war jetzt auch nicht irgendwie ein interessantes Hobby oder was Besonderes, sondern es gehörte halt irgendwie zumindest in bestimmten Kreisen dazu. Das hat sich ja schon ein bisschen verändert, dass die ganzen Konkurrenzprodukte Einzug gehalten haben und einfach generell weniger gelesen wird. Dass ich es aber irgendwie schön finde, dass es da so eine, dass es da so viele Produkte gibt und offensichtlich die von vielen Leuten gekauft werden und dann auch irgendwie mit Stolz getragen werden. Das finde ich eigentlich voll schön, weil das ist so ein demonstratives Bekenntnis irgendwie zum Buch und zum Lesen und so eine Lust, das irgendwie auch nach draußen zu tragen. Ich finde das voll schön. Ich glaube, da können wir nur von profitieren.
Ja, oder wie heißen denn diese, heißen die Favorit, diese ganz tollen Gestalterinnen, die
Favoritbüro, ja.
Genau, und die haben ja beispielsweise wiederum eigentlich das Gleiche in grün, also in cool. Die haben so T-Shirts, an denen man sie erkennen kann. Ich kenne die gar nicht persönlich, aber ich erkenne die immer, weil die eben einfach lässige T-Shirts haben, die aber auch so allgemeine Buchbegeisterung haben. Oder ein Host hinter diesem Podcast, Marina beispielsweise, viele Grüße an dieser Stelle, trägt auch manchmal so T-Shirts, die einfach lässig sind und, keine Ahnung, aus Japan oder so japanisch wirken oder so. Und auf denen auch wieder einfach so Book Culture zelebriert wird. Also auch das differenziert sich in diesen Jahren total interessant aus. Aber du, Emily, ich will dir jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ist es nicht auch so, auch ohne irgendwie ein komisches Cover abgedruckt zu haben oder so, kann man sich selbst ja und sein Äußeres so gestalten, dass man quasi abstrakten Merch trägt. Nämlich auf der Buchmesse beispielsweise fällt mir ja ganz oft auf, dass gerade im internationalen Lektorat oder so total viele Leute aussehen, als wären die eigentlich gerne in so einer Welt, keine Ahnung, so eine Mischung von so schönen Kaminfeuer-US-Serien und britischer Campus und würden in Wahrheit gerne in einem Pariser Verlag arbeiten oder so. Und so sind ja viele Leute in unserer Branche angezogen. Du und ich gehören vielleicht auch dazu. Auf der Buchmesse ist das auch immer total eindrücklich, dass viele Männer innerlich gerne ein Jackett mit Lederflicken an den Ellbogen anhätten.
Auf jeden Fall, das fällt mir auch total auf. Und momentan die ganzen Frauen so große überschnittene Anzüge tragen zum Beispiel. Ja, ich glaube, das ist aber Kleidung und Mode funktioniert ja auch über Codes und Zugehörigkeit und drückt ja auch verschiedene Positionen aus und Zugehörigkeiten. Und ja, ich finde das aber auch interessant zu beobachten, dass Leute sich dafür die Messen offensichtlich sehr genau überlegen, was sie mitnehmen, was sie anziehen, wie sie da aussehen wollen, wie sie auftreten wollen. Weil wenn man nicht so tief drin steckt wie wir, könnte man von außen ja auch ein bisschen denken, naja, das sind alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, langweilige Leute, die lesen halt gerne, die laufen da irgendwie in Jeans und irgendeinem Pullover rum, weil es denen doch egal, wie sie aussehen, die versinken irgendwie im Buch. Ich finde das aber auch interessant, dass es, ich genau auch das Gegenteil wahrnehme.
Ja, und das Lustige ist, dass dann immer so eine seltsame Buchbubble aus Verlagsleuten, Bloggerinnen, enthusiastischen Leserinnen ganz oft prallt auf Autorinnen. Also ich hatte schon das Erlebnis, richtig, dass ich auf der Buchmesse mit einer Autorin war und die quasi sagte, boah, ist das hier uncool und wie seltsam sind die Leute angezogen. Die wollen ja quasi alle heimlich Anzug anhaben und ey, was ist das hier? Das ist ja schlimmer als jede andere Szene.
Nein.
Und das finde ich schon auch eine gute Bilanz dafür. Andererseits habe ich gerade jetzt gedacht, eigentlich wäre der nächste zwangsläufige Schritt, dass tatsächlich Mode von Verlagen entwickelt würde.
Wow.
Aber vielleicht, dass das ein bisschen das Mündel möchte, wie sagt man da, also vielleicht ist das falschrum aufgezäumt, weil die Modewelt natürlich eine viel größere und auch etwas besser ausgestattete Welt ist als unsere kleine.
Ja, ich glaube, wir wünschen uns die jetzt irgendwie auch cooler, also unsere, als sie dann doch ist. Aber sag mal, was würdest du denn sagen, jetzt wenn du so an die nächste Messe denkst, was ist so, womit sollte man, also was sollte man auf jeden Fall dabei haben? Was wäre peinlich, wenn man was nicht anhätte? Was ist das Must-Have?
Oh, ich weiß nicht. Also ich fand jetzt schon deine Beobachtung mit den großen Jackets. Ich glaube, so einen guten Blick habe ich für sowas dann doch nicht. Der ist immer nur irgendwie verwirrt und von der Seite kommt mir vor. Ich glaube, da musst du jemand anderen fragen. Sag mal selber.
Ja, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Oh. Das ist auch eine fiese Frage.
Aber ich frage noch eine Sache zurück. Fällt dir denn noch ein Merch-Gegenstand ein, den Verlage eigentlich raushauen sollten? Obwohl du dich die ganze Zeit fragst, warum unsere Werbung nicht sofort das mit Hubschraubern über der Buchmesse abwirft?
Nee, da fällt mir jetzt nicht konkret ein, was wir noch nicht haben, aber mir fällt was ein, was wir gerade haben und das werde ich mit großem Interesse betrachten, wie das funktioniert, weil das für Hansa echt ein Novum ist. Also ich finde, wir haben ja lange nicht so richtig Merch gemacht und auch lange nichts auf unserer Website verkauft, außer unsere eigenen Bücher. Bald erscheint das neue Buch von Wolf Haas, das heißt Eigentum. Und in diesem Buch wird wohl gepuzzelt. Ich habe es selbst noch gar nicht gelesen, aber wird auf der ersten Seite schon gepuzzelt?
Nee, aber sehr früh.
Aber sehr früh, genau. Und jetzt gibt es eben ein Puzzle mit dem Cover von Eigentum. Und dieses Cover ist fast ausschließlich gelb. Also ist eher ein Puzzle für, ambitionierte PuzzlerInnen. Und das wird man bei uns kaufen können auf der Website. Und das ist, finde ich, ein total, das werde ich einfach mit großem Interesse beobachten. Jetzt wirst du angerufen, Florian.
Hallo Florian, Jo hier. Kleine Korrektur, Verleger hören alles. Ihr sagt gerade, dass der neue Roman von Wolf Haas Eigentum heiße. Das war aber der letzte, der neue heißt Wackelkontakt. Schöne Aufnahme noch, ciao.
Ja, es wurde sofort eine Idee gewittert, dass man so Sachen mehr machen sollte. Wir haben ja auch tatsächlich ein Elke Heidenreich Notizbuch in diesem Jahr. Also Hansa,
stimmt, das haben wir auch.
Probiert da schon
wir fahren
ein paar
da gerade ein bisschen was. Aber sag mal, aber hast du denn ein Ding, von dem du denkst, das sollten wir jetzt auch noch ins Programm nehmen?
Nee, und es gab ja auch vor einiger Zeit mal eine ganz interessante Initiative von Bloggerinnen, die wiederum sagten, boah, ihr wollt ja eigentlich nur Aufmerksamkeit generieren. Ihr wollt irgendwie, weil wir ja mit Büchern zugeklatscht werden, alle Influencerinnen und so weiter, für diese kleine Welt der Aufmerksamkeitswellen für Bücher. Und ihr wollt ja immer irgendwas Besonderes. Also keine Ahnung, Hagena damals, dieses, wie hieß das, der Duft von Apfelkernen oder so, wurde in kleinen Apfelkistchen verschickt und so weiter. Und das hat sich natürlich weitergetragen. Und jetzt ist es schon ganz toll, nicht nur ein Buch zu schicken, sondern ein Buch und ein Puzzle. Und ich glaube, das Verkaufen ist dann eher ein Nebeneffekt. Und diese Idee von Werbemerch, bei dem es vor allem darum geht, irgendwie ein bisschen Rambazamba außen ums Buch herum zu machen, hat ja lustigerweise im deutschsprachigen Markt, glaube ich, mit Hansa eine lange Geschichte. Denn da ist bei uns immer ganz berühmt, dass Umberto Ecos Name der Rose ja tatsächlich für frühe 80er Jahre Werbung ganz, ganz innovativ war. Und da gab es so Zeug wie, dass die Anzeigen geschaltet haben, bei denen man Malen nach Zahlen macht und dann kam ein Mönch raus.
Ach stimmt, da habe ich auch schon mal von gehört.
Oder kleine Streichholzschachteln, die eben mit Motiv beschichtet waren. Und es war damals natürlich völlig unique und neu. Und danach streben Verlage natürlich ganz klar, wenn sie ein Buch machen. Das kann auch was ganz anderes sein. Das kann auch ein Event an einem seltsamen Ort sein. Eine Hütte, in der man sich mit Jana Giharas Buch zurückziehen darf oder so. Völlig egal. Aber Dinge, die geschehen, die aus der Reihe tanzen, von sehr vielen Büchern, mit denen die Leute belagert werden. Das ist, glaube ich, nach wie vor ein starker Gedanke von Verlagen.
Und dazu gehört dann einfach immer irgendwie auch Merch. Zum Schluss, Florian, keine richtige Schätzfrage, eher so eine breite Frage. Ist ja bald Weihnachten. Dazu passt ja auch perfekt diese doch eher auf Konsum ausgerichtete Folge. Du musst ein Non-Book-Artikel kaufen, den muss es aber natürlich in einem Buchladen geben, und zu Weihnachten verschenken. Was kaufst du?
Ja gut, das, was ich tatsächlich am öftesten verschenke aus dem Non-Book-Universum, sind Notizbücher.
Aber da haben wir gerade schon diskutiert, zählt das denn? Genau, weil eigentlich sind
Kalender,
Notizbücher ja Bücher.
Ja, die sollten wir da rausnehmen. Und dann müsste
und Kalender sind irgendwie auch
sein.
Bücher.
Das Tolle ist ja, man merkt ja auch daran, an der Warenspreizung plötzlich in Läden. Es geht dann auch ganz stark darum, dass verschiedenste Zielgruppen bedient werden. Und in meiner Zielgruppe sind ja beispielsweise jetzt seit einiger Zeit kleine Kinder dabei. Und da ist ja total interessant, sowas wie, wir haben ja im Verlag Kinderbücher gemacht mit Karlchen und dazu gibt es auch eine richtige Figur und so weiter. Es gibt also eine komplette Welt. Und das ist natürlich total relevant, dass es so gerade für Kinder dann echt viel Zeug außenrum gibt und so weiter. Wo ich aber auch immer denke, boah, ist das eigentlich auch so schön, einfach nur ein gutes Buch und in diesem Buch versinken. Deswegen höre ich doch kulturpessimistisch auf und sage, vielleicht würde ich so eine Figur kaufen, aber eigentlich wäre noch toller, wenn ich das Karlchenbuch mal mitbringen würde.
Okay, eine sehr diplomatische Antwort. Ja, Florian, das war's für dieses Jahr.
Genau, shop till you drop. Schöne Weihnachten.
Merch vor allem.
Ja, das sind jetzt gerade echt die Tage im Buchmarkt, um die es geht. Ich finde es immer so toll, dass der Vertrieb uns so dann immer so runterzählen, wie viele Verkaufstage es überhaupt noch sind. Und man von Verkaufstag zu Verkaufstag beim Börsenverein, glaube ich, so ungefähr wertet, wie gut die Verkäufe überhaupt laufen, weil es tatsächlich ja so entscheidend ist dafür, wie das ganze Jahr gelaufen ist. Genau, und da wird nicht nur jede Merkel-Biografie, sondern auch jeder kleine Bleistift reingerechnet.
In diesem Sinne.
Schöne Weihnachten.
Bis
alles
bald.
Gute. Ciao.